Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Freunde sind das Band, das die Welt zusammenhält. So sagt ein Sprichwort. Auch die sozialistische Welt, die Welt der Bruderländer. Wir erfahren heute mehr über fremde Freunde, die Völkerfreundschaften der DDR und auch über eine Ausstellung, die es derzeit zu diesem Thema gibt. Erinnern Sie sich noch an Solidarität und Hilfe für die sozialistischen Bruderländer? An Völker, für die Sie damals Schulranzen gepackt haben oder Grußkarten gebastelt haben oder anders in der Brigade tätig wurden? An Austauschstudenten und Kollegen aus fernen Ländern. Unser Thema heute: fremde Freunde. Darüber gibt es derzeit eine Ausstellung im Museum für Utopie und Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt. Und Leiterin Andrea Wieloch nimmt uns mit durch diese Ausstellung und erzählt auch, wer unterstützt wurde und wo es überall fremde Freunde gab und wo sie gebraucht wurden.
Da waren Vertragsarbeiter, das gab ganz unterschiedliche Abkommen mit Ländern. Manche Abkommen wurden dann auch wieder aufgelöst, zum Beispiel mit Algerien. Und neben dieser Vertragsarbeit gab es noch politische Flüchtlinge, beispielsweise aus Chile, das ist recht bekannt. Die DDR hat auch beispielsweise Mitglieder des ANC, des African National Congress, der in Südafrika gegen die Apartheid kämpfte, aufgenommen. Und es gab Studierende, es gab auch Diplomaten, die ins Land kamen, Menschen, die über Wirtschaftsbeziehungen temporär im Land waren. Und die fremden Freunde brauchte man auch für den gegenseitigen Austausch, was Innovationen betraf. Da kamen Experten beispielsweise aus der Bundesrepublik oder aus Frankreich und haben dann den DDR-Betrieben und ihren Mitarbeitern gezeigt, wie man das alles herstellt.
Wir schauen heute auf eine Ausstellung über die Völkerfreundschaften der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Museumsbummel mit Ihnen. Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. So sagt man. Dabei sind Freunde wichtig und unsere guten Geister im Leben. Wie ist das jedoch, wenn man ein Land ist? Wie wählt man seine Freunde? Begriffe wie Urlaub im sozialistischen Ausland oder Solidarität mit den Bruderländern oder Schulranzen für Nicaragua. Der geneigte Ostbürger kennt sie. Und sie war selbstverständlich damals die Völkerfreundschaft. Völkerfreundschaften im Osten. Unser Thema heute: fremde Freunde. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an die ungarische Kollegin im Betrieb oder den vietnamesischen Studienfreund ihres Sohnes? Gastarbeiter und Solidarität für die Bruderländer. Völkerfreundschaft. Diesen Namen las man auch an Clubhäusern, Kinos, Brunnen, Plätzen und sogar an einem Schiff. Auch einen Orden der Völkerfreundschaft gab es. Und unlängst haben wir auch schon gehört, dass sogar in den Betriebsfunksendungen der Kombinate auch Sendungen für die Gastarbeiter gemacht wurden. Freundschaft mit fremden Völkern. Im Osten schon immer eine Selbstverständlichkeit. Auch die Hilfsangebote zur Unterstützung da, wo sie gebraucht wird. Vor Ort. Und Solidarität. Fremde Freunde. Sie kamen als Studenten und Arbeiter aus sozialistischen Bruderländern. Sie integrierten sich und aus Fremden wurden Freunde. So kenne ich das aus Erzählungen im Umfeld meiner Familie. Im Museum für Utopie und Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt gibt es derzeit eine Ausstellung über dieses Thema. Und über diese Ausstellung erfahren wir heute mehr von der Museumsleiterin Andrea Wieloch. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Vielen Dank.
Völkerfreundschaft, das ist das Thema Ihrer aktuellen Ausstellung und darüber wollen wir mehr erfahren, auch über Ihre Ausstellung. In welchen Bereichen des Lebens schloss denn die DDR Völkerfreundschaft?
Also Völkerfreundschaft nahm im offiziellen Sprachgebrauch der DDR eine ganz zentrale Stellung ein. Im Museum Utopie und Alltag haben wir große Bestände, einmal 170.000 Objekte der Alltagskultur und dann 18.500 Kunstwerke. Kann ich nachher noch was zu sagen? In jedem Fall ein gutes Abbild des Alltags und der Kunst in der DDR und dort findet sich das Motiv beständig. Also als Leitmotiv, auch als Gegenfigur zu den gewaltvollen Erfahrungen des Nationalsozialismus. Es gibt viele Appelle für Frieden, also die Friedenstaube ist jedem bekannt. Die findet sich ganz viel sowohl auf den Kunstwerken als auch im Alltagsbestand, auf Büchern, Schallplatten, Druckerzeugnissen. Und ja, diese Idee der internationalen Verständigung und dieser internationalen Verflechtung wird einfach sehr sichtbar, wenn man sozusagen das materielle Kulturerbe der DDR sieht.
Mit welchen Ländern hat denn die DDR sich verbündet? Fühlte sie sich auch verbunden?
Das waren unter anderem Mosambik, Angola, Vietnam, Chile, Kuba. Das sind so die bekannteren. Natürlich auch Länder in Osteuropa, also Polen, Bulgarien, Tschechoslowakei und so weiter. Und es waren vor allen Dingen Länder, die entweder den Sozialismus pflegten oder aber Länder, in denen Befreiungskämpfe stattfanden, wo man sich aus kolonialen Strukturen befreite zu dieser Zeit. Und dem allen lag zugrunde, dass die DDR bei Staatsgründung völkerrechtlich nicht anerkannt war. Es gab durch die Bundesrepublik die sogenannte Hallstein-Doktrin. Das war eine Verfügung, dass alle Länder, die mit der DDR in diplomatische Beziehung treten würden, ihre diplomatischen Beziehungen zur Bundesrepublik verlieren würden. Und das hat die internationalen Beziehungen der DDR sehr eingeschränkt. Das änderte sich erst mit der Ostpolitik Willy Brandts Anfang der 1970er Jahre. Und bis dahin blieb also vor allen Dingen ein Bündnis über Wirtschaft, Infrastruktur, Kultur und Kunst anzuregen und eben vor allen Dingen Bündnisse mit den Ländern, die dem eigenen Block, politischen Block sozusagen, zugehörten.
Ab wann wurde das denn ein Thema, Völkerfreundschaft?
Das war gleich von Anfang an ein Thema in unserem ersten Ausstellungsraum. Wir haben unsere Ausstellung auf eine Art chronologisch geordnet, auch wenn das immer eine Hilfskonstruktion ist, denn man kann sehr oft gar nicht genau einem Jahrzehnt das Objekt schon, also wir wissen natürlich die Entstehungszeit, aber nicht unbedingt, das gab es dann natürlich auch über Jahrzehnte hinweg, beispielsweise Bücher oder Anstecknadeln. Und Völkerfreundschaft, das sieht man gleich bei uns im ersten Raum, spielt von Anfang an eine große Rolle. Ich erwähnte schon, dass das auch ein Gegenentwurf war zu dem Weltkrieg, zu dieser Katastrophe, die die Menschen erfahren haben. Also das war durchaus ernst gemeint, dort in ein friedliches Miteinander zu kommen. Und ein Ereignis, was das ganz gut widerspiegelt, sind die Weltfestspiele der Jugend, die 1951 in Ost-Berlin stattfanden, von der Freien Deutschen Jugend, der FDJ, organisiert waren. Und schon zu dieser Zeit, also nur 6 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kamen Menschen aus aller Welt zusammen und davon zeugen ganz unterschiedliche Objekte in unserem Bestand, Tagebücher, Halstücher, Kunstwerke, Anstecknadeln. Und das war nur der Anfang. Tatsächlich ging es dann weiter. Viele Hörer kennen vielleicht noch die MS Völkerfreundschaft, ein Kreuzfahrtschiff, mit dem man unterwegs war. Also das ist so ein Begriff, der dürfte wirklich jedem Menschen, der in der DDR aufgewachsen ist, in irgendeiner Form begegnet sein. Und neben der Völkerfreundschaft gab es auch natürlich spezielle Freundschaften zu bestimmten Nationen. Ganz besonders ist die deutsch-sowjetische Freundschaft. Die war dann auch keine Freundschaft untergleichen, sondern die Sowjetunion hatte als Siegermacht des Zweiten Weltkriegs das Mandat, in der DDR quasi auch die Politik zu bestimmen. Und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch noch viel später, gab es viel antisowjetische Ressentiments, auch antideutsche auf der anderen Seite. Und die deutsch-sowjetische Freundschaft war dann auch eine Massenorganisation, die sehr mitgliederstark war und die eben genau dort so einen Austausch herstellen sollte. Also Völkerfreundschaft quasi als Überbegriff, aber darunter subsumieren sich dann ganz viele verschiedene Themen und Aspekte, die wir versuchen in der Ausstellung zu fassen.
Und ein Thema ist ja auch, dass Studenten kommen aus anderen Ländern, dass auch Gastarbeiter kommen aus anderen Ländern. Wo brauchte denn die DDR fremde Freunde? Und brauchte denn die DDR auch Mitarbeiter? Also was war denn vielleicht auch ein beliebter Studiengang? Was war attraktiv in der DDR für Menschen von außerhalb?
Also neben den, ich würde erstmal kurz aufzählen, was es gab an Einwanderung oder Zuwanderung. Da waren zum einen, und das ist tatsächlich die größte Gruppe, sowjetische Soldaten im Land. Denen widmen wir uns in der Ausstellung nicht, das ist ein eigenes Thema. Dann gab es Vertragsarbeiter, das ist eher etwas, was ab den 1970er Jahren stärker wurde. Das gab ganz unterschiedliche Abkommen mit Ländern, manche Abkommen wurden dann auch wieder aufgelöst, zum Beispiel mit Algerien. Und neben dieser Vertragsarbeit gab es noch politische Flüchtlinge, beispielsweise aus Chile, das ist recht bekannt. Die DDR hat auch beispielsweise Mitglieder des ANC, des African National Congress, der in Südafrika gegen die Apartheid kämpfte, aufgenommen. Und es gab Studierende. Es gab auch teilweise Austausch, wo Kinder in die DDR kamen, beispielsweise 1955 die sogenannten Ho-Kinder von Ho Chi Minh aus Nordvietnam gesandt. Da erwartete die DDR 350 Waisenkinder. Tatsächlich kamen aber Kinder, die aus Kaderfamilien waren, die eine gute Ausbildung erhalten sollten. Und ja, so setzt sich das im Prinzip zusammen. Und da neben diesen größeren Gruppen gab es noch Diplomaten, die ins Land kamen, Menschen, die über Wirtschaftsbeziehungen temporär im Land waren. Und ja, wozu brauchte die DDR die fremden Freunde? Also zum einen das, was ich eingangs erwähnte, diese völkerrechtliche Anerkennung. Das heißt, man braucht natürlich auch, um ein erfolgreiches Land zu sein, in einem globalen Kontext internationale Beziehungen. Auf diese Art verband man sich also schon. Man brauchte auch, und das war gerade ab den 1970er Jahren stärker und in den 1980er Jahren, wo auch der ökonomische Druck in der DDR stieg, brauchte man auch günstige, billige Arbeitskräfte. Da gab es quasi so eine Austauschbeziehung, Ausbildung gegen Arbeit. Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen haben sehr häufig auch Arbeit gemacht, für die sich in der DDR-Bevölkerung nicht so ein Interesse fand. Und die fremden Freunde brauchte man auch für den gegenseitigen Austausch, was Innovationen betraf, beispielsweise, das war unsere vorherige Ausstellung, da ging es um Kunststoffmöbel. Da kamen Expertinnen beispielsweise aus der Bundesrepublik oder aus Frankreich und haben dann den DDR-Betrieben und ihren Mitarbeitern gezeigt, wie man diese Herstellung zum Beispiel, ja, wie man das alles herstellte. Mhm. Also ganz unterschiedlich. Und diese Idee davon, die sicherlich nicht unbedingt bei Menschen, die die DDR erlebt haben, aber vielleicht bei nachfolgenden Generationen oder Menschen von außerhalb häufig da ist, ist diese Idee, dass das ein ganz abgeschlossenes Land war, dass es kaum Möglichkeiten zum Kontakt gab. Und das war, wenn man dann sehr konkret schaut, nicht der Fall.
Ja, ich weiß auch, dass Österreicher da waren, gerade bei Ihnen auch in Eisenhüttenstadt, im ECO. Und da war also ein reger Austausch. Und im ersten Raum, wir haben ja gehört, Sie haben Räume in Ihrer Ausstellung. Da erfahren wir ja auch über diese Länder etwas. Im zweiten Raum, was können wir denn da entdecken? Welchen Bereich der Völkerfreundschaft finden wir da?
Ja, im zweiten Raum widmen wir uns dem schwereren Aspekt, nämlich dem, wie mit Rassismus und Kolonialismus umgegangen wurde. Und da findet sich beispielsweise ein Buch mit einer Rede von Erich Honecker, die hat er 1978 bei einer internationalen Versammlung gehalten, in der er sagte, Zitat, Rassismus ist ausgerottet. Das können uns alle vorstellen, funktioniert nicht auf Ansage. Es hat eine lange, schlimme Tradition. Rassismus wurde schon zu Kolonialzeiten, also schon im 15., 16. Jahrhundert zur Legitimation von Kolonialismus genutzt. Also eigentlich ein Begriff, der aus der Tier- und Pflanzenwelt stammt und dann auf Menschen bezogen wurde, um zu rechtfertigen, warum manche mehr und andere weniger wert sind. Und Honeckers Aussage, Rassismus gibt's nicht, ist so eine Seite der Medaille. Wir haben auch die DDR-Verfassung und verschiedene Gesetzestexte, in denen ganz explizit drinsteht, dass Rassismus strafbar ist. Tatsächlich wurde aber kaum eine Straftat geahndet und wenn, dann unter dem Stichwort Rauditum. Also es gab nicht wirklich eine Auseinandersetzung. Das ist eine Seite. Eine andere Seite, die wir im Raum beleuchten, ist die wirklich sehr interessante Arbeit in der Aufklärung von Kolonialismus und Kolonialverbrechen, die in der DDR geleistet wurde. Da gibt es beispielsweise den Historiker Horst Drexler, der schon 1964 in seiner Habilitationsschrift die Verbrechen an Herero und Nama im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, als Völkermord bezeichnete. Er war der Erste, seine Schriften wurden von den Vereinten Nationen in mehrere Sprachen übersetzt und verlegt. Und das sind sozusagen überall diese Widersprüche. Hier der Fortschritt, dort der nur angenommene, überhaupt nicht eingelöste Fortschritt. In diesem Raum geht es auch um viele Mechanismen, mit denen eigentlich der Unterschied zwischen wir und ihr zementiert wird. Also wie macht man sich zu Gleichen und wie macht man aber auch andere fremd? Das passiert über ganz unterschiedliche Mechanismen, beispielsweise auch über Idealisierung, über das Exotisieren von anderen Menschen, auch darüber, dass, und das ist jetzt natürlich auch eine Frage des Zeitgeistes, das war in keinem Fall eine Sache, die nur die DDR betraf, aber indem man Menschen gerade aus dem globalen Süden auch als passiv, als hilfsbedürftig darstellte. Und das sind so verschiedene Aspekte, die wir immer auch mit Texten eingefasst haben und versucht haben, irgendwie besprechbar zu machen.
Finden sich denn auch positive Beispiele dann? Weil ich kenne viele Erzählungen, dass dort auch eine sehr gute Integration stattgefunden hat. Bei meinen Großeltern zum Beispiel waren Studienfreunde aus, ich glaube, Korea von meinem Onkel. Und die haben meine Großeltern zum Beispiel mit Mutti und Vati angeredet, weil die dort einfach so herzlich in der Familie aufgenommen waren. Und finden sich denn auch solche Beispiele? Denn wenn propagiert wird gegen Apartheid, gegen Rassismus, gibt es denn auch Bereiche, wo sowas gelebt wird? Oder wurde?
Also, ja, die gibt es in jedem Fall. Das ist tatsächlich, wenn man diesem Thema nahe tritt, ist das ein unheimlich komplexes mit ganz vielen Schattierungen. Und es ist uns sehr wichtig, da informiert zu sein, auch zu informieren, um eben ja in Details zu gehen und die Lebenserfahrungen unterschiedlicher Menschen auch wirklich zu erzählen. Also zum einen, selbst in diesem Raum 2 noch geht es auch um Volk und Welt, den größten Auslandsliteraturverlag. Auf DDR-Wohnzimmertischen lag ja jede Menge Literatur, wirklich spannende, fortschrittliche, internationale Lektüre. Also das war so schon mal so ein Fenster zur Welt. Es gab ganz viele Solidaritätsaktionen, also Schulklassen, die Postkarten für Befreiungskämpferinnen wie die Afroamerikanerin Angela Davis geschrieben haben. Es gab die Neue Berliner Illustrierte, in der Nebenkochrezepte oder Haushaltshinweisen auch immer politische Bildstrecken waren, die Kämpfe von Gruppen in anderen Ländern zeigten. Es gab große Spendenaktionen, an denen sich auch rege beteiligt wurde, wobei immer diese Spannung zwischen Verordnung und wie es sich tatsächlich im Alltag gezeigt hat, ja auch schon wieder so ein komplexes Feld ist, was man beleuchten kann. Und wir haben in der Ausstellung auch Videointerviews, die haben nicht wir geführt, sondern die kommen aus dem Online-Archiv Dezentralbild. Die Leute dort haben Menschen, die zum Beispiel als Vertragsarbeiter oder Studierende ins Land kamen oder auch Mitglieder binationaler Familien waren interviewt. Und das Bild, das sich in diesen Interviews zeigt, ist ein sehr differenziertes. Dort wird über die große Chance gesprochen, in die DDR zu kommen, in ein Land, das ja eben doch dem reichen globalen Norden angehörte und in dem es Ausbildungsmöglichkeiten gab und auch Verdienstmöglichkeiten, die die Menschen vor Ort zu Hause nicht vorfanden, auch eben Ausbildungsmöglichkeiten, auch von diesen Mensch-zu-Mensch-Begegnungen wird gesprochen, die sind was ganz Wichtiges. Die Menschen in den Interviews berichten aber auch von Erfahrungen, gerade in den späten 80er Jahren, also 89, 90, in denen sie wirklich Angst hatten, in denen sie zum einen nicht wussten, wie es weitergeht, weil das auch auf nationaler Ebene überhaupt nicht gelöst war, wo aber eben auch ganz starke rassistische Übergriffe stattfanden. Und das sind so ganz unterschiedliche Bilder. In keinem Fall will die Ausstellung eine Antwort liefern oder eine These bestätigen, sondern wir wollen uns wirklich diese facettenreiche Geschichte anschauen. Es gibt auch, und das ist ein ganz interessantes Dokument, das haben wir aus dem Universitätsarchiv Leipzig. Sonst arbeiten wir fast im Gesamten mit unseren eigenen Beständen, weil wir uns eben die anschauen wollten. Und dort findet sich ein Brief der Union der afrikanischen Studenten und Arbeiter von 1965, gerichtet an die Stadt Leipzig. Der ging aber auch noch an die SED-Leitung und ganz verschiedene Adressaten. Und dort wird auf 4 Seiten sehr differenziert dargelegt, welche Schwierigkeiten und Diskriminierungen die Menschen erfahren. Sie reflektieren aber auch die eigene Rolle, sprechen von den kulturellen Unterschieden, machen genaue Vorschläge, wie man sich kennenlernen kann, wie vielleicht beide Seiten etwas dazu tun können, dass die Situation sich verbessert. Und ja, das ist ein ganz interessantes Dokument, weil es eben Mitte der 60er Jahre entstand, geschrieben wurde. Und die Reaktionen darauf waren nach unserem Recherchenstudium verhalten. Hier und da gab es Aussprachen und da fand also durchaus mal ein Austausch statt. Aber weitere nachverfolgen lässt sich das nicht.
Jetzt haben wir ja gehört, die DDR hat unterstützt die Bruderländer. Sie haben schon gesagt, da gab es auch Hilfsangebote. Ich glaube, der Klassiker sind auch so die Schulranzen, die gepackt wurden und dann verschickt wurden in solche Länder. Findet sich diese fremde Freundekultur, diese Bruderländer, diese Völkerfreundschaft eigentlich auch in der Kunst wieder? Sie haben auch Exponate, ne?
Genau, das haben wir. Also vielleicht nur ein Satz zu den Exportschlagern. Wir haben uns eins besonders herausgepickt, das ist ein Traktor, der wirklich, glaube ich, in 34 Länder ging. Also es gab durchaus Exportschlager. Wir zeigen auch importierte, gerade so Südfrüchte, Waren, Kaffee, natürlich großes Thema in der DDR. Auf jeden Fall in der Kunst und Kultur war das ein ganz großes Thema. Wir haben ja im Kunstarchiv BESKO 18.500 Kunstwerke aus dem Bestand von ehemaligen Massenorganisationen Organisationen und Parteien der DDR, also alles, was nach der Wiedervereinigung keine Nachfolge fand. Und Solidaritätsbekundungen sind dort sehr viele zu finden. Also sei es ein Druck, der Freiheit für Nelson Mandela fordert, oder ein Kunstwerk von verschiedenen Kunstschaffenden gezeichnet, die sich mit Vietnam solidarisieren. Also der Vietnamkrieg hat ja große Proteste in der ganzen, also in vielen Ländern ausgelöst, so auch in der DDR. Es gibt ja verschiedene, auch aus dem Laienkunst schaffen, verschiedene, zum Beispiel eine Gipsfigur von Angela Davis, die eben auch so eine Ikone war in den 70er Jahren. Das war ja die Popkultur, da gab es ganz viele Kampagnen. Da wurden eben auch Menschen bekannt und zu großen Figuren, die dann auch teilweise die DDR besuchten, wie eben Angela Davis. Und neben diesen solidarischen Motiven gab es natürlich noch ganz anderen Austausch. Künstler und Künstlerinnen konnten in andere Länder reisen, haben auf diesen Reisen auch Werke geschaffen. Ausländische Studierende an Kunsthochschulen, auch da haben wir einige Werke im Kunstarchiv, die geschaffen wurden. Die können wir natürlich nicht alle im Ausstellungsraum in Eisenhüttenstadt zeigen, aber in unserem Rahmenprogramm finden auch Tandemführungen im Kunstarchiv statt mit unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin dort, eine Kunsthistorikerin, die gemeinsam dann mit einer externen Expertin oder einem Experten da durchführt, damit man da in diesem Bestand mal gucken kann. Das ist ganz spannend. Dann auch Diplomatengeschenke. Also wie schon eingangs erwähnt, das ist sehr vielfältig. Und tatsächlich gab es in Berlin auch einen Ausstellungspavillon, der ausländischer Kunst gewidmet war. Da gab es dann große Ausstellungen beispielsweise zur Kunst aus Nicaragua oder aus Ghana, die sehr viel Interesse hervorgerufen haben.
Und Sie haben ja schon erwähnt, es gibt Bildschirme und es gibt Kopfhörer, weil dort Interviews zu sehen sind. Was genau, Sie haben es vorhin schon gesagt, was genau erwartet dann den Besucher, wenn er da auch wirklich eintaucht in diese Welt? Gibt es vielleicht auch nicht nur Interviews, sondern auch kleine Filme sowie Dokumentationen?
Also wir haben an einer Stelle tatsächlich aus dem Deutschen Rundfunkarchiv 4 Ausschnitte aus Dokumentationen, die das Schaffen von Brigaden der FDJ in verschiedenen Ländern dokumentiert. Das ist ganz interessant, kann man sich im Raum 3 bei uns anschauen. Dann gibt es noch verschiedene Kommentare, also von Personen, die in der DDR aufgewachsen sind, nicht weiße Personen, die dann zum Beispiel kommentieren, wie ja auch selbstwirksam und positiv es sich für sie angefühlt hat, dass es beispielsweise Puppen gab mit ihrer Hautfarbe und wie sie das eigentlich wahrgenommen haben, dass so viele internationale Geschichten beispielsweise in den Kinderbüchern der DDR zu finden waren. Also das sind dann so quasi einzelne Perspektiven. Wir haben auch einige Audiostationen. Es gab zum Beispiel das Festival des politischen Liedes einmal im Jahr, wo verschiedene auch internationale Stars, Pete Seeger, Miriam Makeba auftraten und da kann man so ein bisschen reinhören. Wir haben auch mit Seniorinnen und Senioren aus der Stadt gearbeitet. Da sind wirklich ganz tolle Geschichten von Menschen, die schon die Weltfestspiele 1951 und auch 1973 erlebt haben. Von einem Mann, der als Funker international in die Welt hinaus gefunkt hat und wie das für ihn war und wie er das rückblickend betrachtet. Also ganz verschiedene Geschichten, das ist so das eine. Diese Workshops führen wir auch weiter durch im Verlauf der Ausstellung. Und das andere ist, dass wir jedes Jahr im Museum Utopie und Alltag einen Künstler oder eine Künstlerin einladen, die in unsere Depots gehen, sich inspirieren lassen und ganz frei eine Arbeit entwickeln. Und in diesem Jahr war das Faminduk. Das ist ein Künstler, der 1991 im Erzgebirge geboren wurde. Er ist Sohn ehemaliger Vertragsarbeiter aus Vietnam und ist wirklich ein Shootingstar, macht ganz tolle Arbeit. Und er hat nach einem Depotbesuch oder mehreren Depotbesuchen bei uns eine Art eiserne Gardine, einen eisernen Vorhang gestaltet, in die er verschiedene Symbole und Erinnerungen, Assoziationen eingewebt hat. Und das ist gleich im Vorraum der Ausstellung zu sehen. Das ist eine ganz wunderschöne Arbeit.
Bis wann ist denn die Ausstellung bei Ihnen überhaupt zu sehen? Geht das auch jeden Tag in der Woche?
Das ist jeden Tag zwischen Dienstag und Sonntag offen von 11 bis 17 Uhr. Und ja, ein Besuch, also nach Eisenhüttenstadt kommen, lohnt sich. Das ist das größte Flächendenkmal Deutschlands. Das ist eine ganz toll erhaltene Stadt. Und da liegen wir sozusagen im Wohnkomplex 2 ganz nah im Zentrum und freuen uns über Besucher.
Ja, dann wünschen wir natürlich auch immer viele Besucher und auch Menschen, die das Flächendenkmal dann erkunden möchten. Ich meine, selbst Tom Hanks war schon da, da lohnt es sich doch dann auch mal selber vorbeizugucken. Frau Wieler, vielen, vielen Dank für die Führung durch Ihre Ausstellung und dass Sie uns erzählt haben über Ihre Arbeit und das, was man dort alles jetzt begucken kann in der Utopie und Alltagskultur. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank auch.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Fremde Freunde, Völkerfreundschaft in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Mensch Nachbar, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp. Der Sachsen-Politik-Podcast. Jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint er die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.